Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Der Mensch, wie er liebt, streitet, verletzt und verletzt wird, so wie jeder von uns auch atmet. All das brauche eine Software, die ihn steuert. Herzlich willkommen in der Fokussendung. Jedes Lebewesen, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, habe eine Psyche, sagt der Psychotherapeut und Psychotraumatologe Professor Franz Ruppert. Er war schon mehrfach Gast in der Fokussendung. Professor Ruppert lehrt Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München. Sein Thema ist plakativ gesprochen das Trauma. Und in dieser Frage gilt er als herausragender Analyst, Referent und Autor. Er ist ein sehr fein säuberlich zuordnender und formulierender Wissenschaftler. Fragestellungen und vor allem seine Antworten füllen die Säle. Auch den Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch im Rahmen der Reihe Wissen fürs Leben. Seine Fragestellung diesmal lautet, wie entsteht ein Trauma der Identität? Professor Ruppert geht es grundsätzlich und logisch zugleich an, nämlich bin ich oder bin ich nicht? Und wann beginnt das Leben? Bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Es führt direkt zum Begriff der Identität.
Ich glaube, grundsätzlicher kann man gar nicht fragen, bin ich oder bin ich nicht? Sein oder nicht sein? Wenn ich nicht bin, dann ist alles andere, was am Sein hängt, eigentlich braucht man nicht drüber reden, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich bin, kann es trotzdem noch die Möglichkeit geben, dass ich vielleicht irgendwie da bin, dass mein Körper da ist, aber es heißt noch nicht automatisch, dass ich da bin. Und was es eben mit diesem Ich auf sich hat, wie dieses Ich entsteht, wie ein Ich-Bewusstsein entsteht, welche Folgen dieses Ich-Sein und Ich-Bewusstsein hat, auch wieder für das Wir und das Wir-Sein, das soll im Wesentlichen der Kern dieses Vortrags sein.
Man müsse, sagt der Psychotherapeut, bei der Betrachtung des Lebens eines Menschen sehr weit zurückgehen, um Erklärungen zu bekommen.
Meine therapeutische Erfahrung sagt, je früher im Leben wir Erfahrungen machen, desto prägender sind sie. Wir müssen so möglichst bis an den Anfang oft des Lebens gehen, um eine Ahnung davon zu bekommen, warum Menschen im späteren Leben möglicherweise Psychosen, Depressionen, Ängste, chronische körperliche Erkrankungen erleiden können. Das ist mittlerweile meine These und durch viele Fallbeispiele belegt. Oft müssen wir ganz an diesen Anfang zurückgehen und uns die Frage stellen, was habe ich zu diesem Zeitpunkt erlebt.
Auch das ungeborene Kind ist für Franz Ruppert ein Subjekt. Dieses Subjektsein schließe für ihn die Bezeichnung bzw. die Unterscheidung von Fötus und Embryo aus. Damit ist für ihn gemeint, bereits das ungeborene Kind durchläuft unterschiedliche Entwicklungsstufen.
Also das ungeborene Kind ist von Anbeginn als Subjekt mit seinem Körper und seiner Psyche da. Auch da eben die Botschaft, wir sind nicht am Anfang ein Zellhaufen oder Materie oder nur Zellen. Wir sind von Anfang auch Psyche. Psyche und Körper kann man nicht trennen. Ein lebendiger Organismus hat immer materielle Aspekte, energetische Aspekte und informationelle Aspekte. Er ist immer Psyche und Körper zugleich. Man kann es analytisch stellen, aber nicht praktisch. Daher beginnt auch nicht nur die körperliche Entwicklung mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern es beginnt dort bereits auch die psychische Entwicklung. Ja, und so wächst das ungeborene Kind heran, es empfindet, fängt auch an zu fühlen, es fängt irgendwann auch an zu denken, sich die Welt, Umwelt geistig zu erschließen. Und was für Subjekte wichtig ist, es wirkt auf seine Umwelt ein. Das ist nämlich auch ein Spezifikum von Subjekten, dass sie nicht nur bewirkt werden, das wie Objekte, sondern dass sie auch wirken, auf das, was um sie herum ist, auf die Umwelt, auf die sachliche wie die personale Umwelt. Und so erfährt ein Kind durch seine Aktivität, durch sein eigenes Handeln immer mehr, dass ich im Kontakt mit meiner objektiven, sachlichen und subjektiven Mutter, Umwelt etwas bewirken kann. Ich bin handlungsfähig. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann wirklich mitsteuern. Ja, schon allein auch der Aufbau Plazenta, Fruchtblase, Nabelschnur, das kommt ja auch vom Kind her. Teil der Plazenta kommt noch von der Mutter. Aber das Milieu, in dem sich das Kind bewegt und entwickelt, ist ja schon ein vom Kind mitgebrachtes eigenes Milieu. So können wir also sagen, ein Mensch entwickelt sich in seiner körperlichen und psychischen Ganzheit und hat alles für sein Wachstum zur Verfügung, solange er darin nicht gehindert und nicht traumatisiert wird. Solange sind wir dann auch ein Individuum. Individuum heißt das Nicht-Geteilte. Wenn Hindernisse kommen, und ich werde es später noch erklären, wenn Trauma ins Spiel kommt, dann fangen wir an, nicht mehr ein Individuum zu sein, sondern ein Dividuum, etwas, was sich dann aufspalten und auch innerlich teilen muss.
Das Ich-Sein und das Subjekt-Sein seien, so Franz Rupert, von Anfang an da. Was sich dazu entwickelt, sei das Ich-Bewusstsein. Es meint, ich weiß, dass es mich gibt.
Insofern kann man sagen, dass das Ich eine Sonderfunktion der menschlichen Psyche ist. Ich weiß nicht, wie viele andere Lebewesen auf diesem Planeten tatsächlich auch eine Ich-Funktion haben. Von einigen Tierarten können wir es vermuten, dass auch da so etwas beginnt wie Ich-Bewusstsein, dass sie über sich reflektieren können, dass sie, wenn sie in Gruppen leben, die Gruppenmitglieder differenzieren können, aha, das ist der und das ist jemand anderer. Ja. Aber wir können uns hier, denke ich mal, auf uns Menschen beschränken und können zumindest behaupten, jeder Mensch hat das Potenzial zum Ich. Jeder Mensch ist fähig, ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und das wissen wir mittlerweile. Der Kollege Joachim Bauer hat ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Selbststeuerung und hat es so auf der Ebene der Gehirnreifung beschrieben. Also was braucht es an Gehirnreifung, damit sich das Ich-Bewusstsein entwickeln kann? Es scheint so zu sein, dass dieser Frontalhirnbereich spezifisch dafür angelegt ist für uns Menschen, dass hier dieses Ich-Bewusstsein sich entwickelt. Damit sich wirklich ein Ich-Bewusstsein entwickeln kann, brauchen wir emotionale, gedankliche und sprachliche Klarheit. Und deswegen bemühe ich mich auch gerade bei diesem Thema, so präzise wie möglich auch in den sprachlichen Ausdrücken zu sein. Weil wenn die Sprache verschwommen ist, wenn in der Sprache viele Unklarheiten sind, dann hat es eine Folge für die Unklarheit in Bezug auf die Frage, wer bin ich? Ja, und da haben wir schon eine große Hürde zu nehmen. Jeder Mensch hat hier eine Hürde zu nehmen, beziehungsweise hat eine Chance auf der anderen Seite. Man muss es ja mal so sehen, Risiko und Chance. Also dieses Ich-Bewusstsein von jedem Menschen entwickelt sich zunächst im Verhältnis zur eigenen Mutter. Also die eigene Mutter ist die Umwelt, in der und zu der ich hin mein Ich entwickle. Wir brauchen für unsere psychische Entwicklung, brauchen wir auch eine menschliche Umwelt, die uns hilft, menschlich zu werden. Und von daher ist die Mutter erstmal das erste Verhältnis. Die Mutter ist auch die erste Gesellschaft, in die ich hineinwachse. Deswegen ist oft auch das Verhältnis, das ich zur Gesellschaft habe, geprägt durch mein Verhältnis zu meiner Mutter. Um jetzt eine eigene Ich-Bildung zu bekommen, damit das wirklich funktioniert, zu sagen, das bin ich und das ist die Mama, braucht es auch einen Prozess der Unterscheidung. Ich muss mich unterscheiden können, ich muss mich abgrenzen können und sagen, das sind zum Beispiel meine Gefühle und das sind die Gefühle meiner Mutter. Das sind meine Gedanken und das sind die Gedanken meiner Mama. Das sind meine Erfahrungen und das sind die Erfahrungen meiner Mutter. Und da kann man ganz klar die Aussage treffen, hat die Mutter selbst für sich ein klares Ich entwickeln können, hilft das dem Kind auch enorm, für sich ein klares Ich zu entwickeln. Im Umkehrschluss, wenn die Mutter in ihrem Ich unklar ist, verschwommen, nicht unterscheiden kann zwischen Ich und Du, wird auch das Kind in seinem Ich unklar, kann Mein und Dein nur schwer auseinanderhalten. Ich erlebe das tagtäglich in den therapeutischen Prozessen, wie immer wieder diese Vermischung stattfindet zwischen Mein und Dein. Oder Ich will und Will ist die Mutter. Will ist das, was die Mutter will. Wie steht jetzt dieses Ich, diese Ich-Entwicklung und diese Entwicklung eines Ich-Bewusstseins im Verhältnis zu unseren Bedürfnissen? Ich unterscheide in Bezug auf unsere Bedürfnisse zwei große Klassen von Bedürfnissen. Die eine Bedürfnisklasse nenne ich symbiotische Bedürfnisse, also das Bedürfnis, zusammen zu sein, Symbios, zusammenzuleben. Bios ist das Leben und Symbios ist zusammen. Also das sind Bedürfnisse eben nach Zugehörigkeit, nach Willkommensein, nach unterstützt werden, nach Nahrung zu bekommen, nach versorgt zu werden. Also alles, was eigentlich so im Sinne einer Beziehung, einer Wir-Bildung, einer Zugehörigkeit zu einem anderen Menschen oder zu einer Gruppe dazu zählt. Und diese symbiotischen Bedürfnisse machen etwas in uns, nämlich sie fördern Imitation und Anpassung. Also damit wir das bekommen von jemand anderem, was wir brauchen, und das ist, wir brauchen Kontakt, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Liebe. Ja, das kann man nicht einfach wegkürzen. Soll man sagen, naja, Hauptsache du hast was zu essen, aber Liebe, ob man das wirklich brauchen? Nein, der Mensch braucht zu seiner Menschwerdung, braucht er Kontakt und Liebe.
Professor Ruppert nennt das die Kunst des Lebens, dazu zu gehören und gleichzeitig bei sich selbst zu sein. Eine Beziehung leben und gleichzeitig nicht in Beschlag genommen zu werden.
Was ist Identität? Identität ist, ich ist gleich ich. Also auf beiden Seiten der Gleichheitszeichen steht ich. Das klingt zunächst mal wie tautologisch, wie ein weißer Schimmel. Aber es hat wirklich enorme praktische Konsequenzen auch. Wenn jetzt in meiner Arbeit Menschen dann ein Anliegen haben, formulieren, ich will ganz sein, zum Beispiel, wird häufig gewählt. Häufig stellt sich heraus, ganz ist die Mama oder will ist die Mama. Also ist auf der Ich gleich etwas von mir plus Mama. Das ist nicht Identität. Also geht es darum, diese Gleichung wirklich so hinzukriegen, dass auf beiden Seiten, ich will das und das, immer ich das bin. Ich gleich und das, was ich alles will, das bin auch ich. Und da mischt sich nichts Fremdes damit hinein. Das ist sehr, also für mich eine sehr auch praktische Anleitung, wenn ich also dann mit den Menschen arbeite und diese Anliegen setze, wir durcharbeiten, zu sehen, wie weit ist hier Identität und wie weit nicht. Von daher brauche ich natürlich für meine praktische Arbeit auch eine Definition von dem, was ich sage, da soll es hingehen. Ich sage dann immer, ja, es ist eine gesunde Identität, ein gesundes Leben, ein Leben, das sich lohnt zu leben. Ne? Ein Leben, wo es mir gut geht. Ne? Dazu brauche ich eine gesunde Identität. Und das ist auch der Maßstab auch der therapeutischen Entwicklungen. Wie kommst du dahin, dass du eine gesunde Identität hast und dir erarbeitest auch. Deswegen die Definition, was bedeutet gesunde Identität? Gesunde Identität bedeutet, ein eigenes Ich zu haben. Es bedeutet, einen eigenen Willen zu haben. Es bedeutet, mit all den Sinnen, die mir zur Verfügung stehen, meine Umwelt wahrnehmen zu können. Mit all meinen Gefühlen. Alle meine Gefühle dürfen da sein. Nicht nur bestimmte Gefühle da sind. Wenn da Wut da ist, die ich abgespalten habe, die ich unterdrückt habe, dann bin ich nicht bei mir, solange nicht dieses Thema bearbeitet ist. Oder Angst, bei der Angst ist es ähnlich. Und dann ist es wichtig, dass Psyche und Körper miteinander in Verbindung stehen. Wir werden später sehen, Trauma bewirkt die Trennung zwischen Körper und Psyche. Also heißt gesunde Identität, ich lebe in meinem Körper. Ich bin mit meinem eigenen Körper verbunden. Und auf der geistigen Ebene heißt es auch, ich habe meine eigenen Gedanken. Ich formuliere es in meinen eigenen Worten. Ich bin dazu in der Lage, weil wenn ich in Kontakt mit mir bin, mit meinen Gefühlen, mit meinen Sinnen, dann kommen auch die richtigen Worte und Gedanken. Das merke ich immer. Wenn man jemanden versucht zu überzeugen von irgendwas, wo man denkt, das ist richtig, und der ist nicht bei sich, da können Sie jahrhunderte lang an diesen Menschen heranreden, er wird nichts aufnehmen können. Wenn er bei sich ist, dann brauche ich ihm oft gar nichts zu sagen. Da kommt er ganz von alleine drauf. Wir Therapeuten haben oft die Meinung, wir müssen jemand anders sagen, wie es richtige Leben geht und wie es richtig wäre. Und dann sagt man was und dann kann man sofort feststellen, wenn der nicht bei sich ist, dann geht es da rein und da raus. Wenn er bei sich ist, kommt er von alleine drauf, dass das, was man weiß, was richtig und was ein gutes Leben ausmacht, da kommt er von alleine drauf. Ja, und letztendlich bedeutet eben gesunde Identität, konstruktive Beziehungen leben. Wir Menschen sind Beziehungswesen, wir sind keine Einzelwesen. Wir brauchen andere Menschen für ein gutes Leben. Deswegen brauchen wir eben auch konstruktive Beziehungen. Und das ist immer für mich dieses Wortpaar konstruktiv versus destruktiv. Von daher lässt sich auch immer dann die Frage stellen, was kennzeichnet eine konstruktive Beziehung und was kennzeichnet destruktive Beziehungen? Was bedeutet es also wir sein, mit anderen zusammen zu sein? Auch hier kann man sagen, parallel zum Ich-Sein und zum Ich-Bewusstsein entwickelt sich das Wir-Sein und das Wir-Bewusstsein. Das erste Wir, haben wir vorher schon gesehen, ist das Wir und ich und meine Mutter. Weil kein Mensch alleine überlebensfähig ist, ist die Ich-Entwicklung stets mit einem Wir-Sein und einem Wir-Bewusstsein verknüpft. Das erste Wir ist ich und meine Mutter, dann die weiteren Wirs, die da hinzukommen, ich und mein Vater, ich und meine Brüder, mein Bruder, meine Schwester, ich und meine Familie, ich und meine Freunde, ich und meine Kollegen, ich und mein Mann und meine Frau, ich und meine Kinder, ich und meine natürliche Umgebung, ich und meine Mitmenschen. Es geht alles im Laufe des Lebens, gilt es, das zu bewältigen, gilt es, auf die Reihe zu bekommen, gilt es dann auch zu, ja, gibt es ja viele möglichen Widersprüche jetzt, nicht? Wenn zum Beispiel die Eltern sich streiten, ich bin ein Kind, ja, soll ich jetzt sagen, ich und meine Mutter oder soll ich sagen, ich und mein Vater? Auf welche Seite soll ich mich schlagen? Na, für Kinder kann das enorme Konflikte erzeugen, dass sie nicht wissen, ja, zu wem soll ich mich jetzt mehr zugehörig fühlen, zur Mama oder zum Papa? Von der Entwicklung her und vom kindlichen Sein aus kommen die Angebote zum Wir zunächst von außen. Die sind einfach da. Wenn ich geboren bin, ist meine Mutter da, ist mein Vater da. Je nachdem sind Menschen da und ist die Umwelt da. Und da kann man zunächst mal feststellen, dass das Kind das, was von außen kommt, als Wir-Angebote zunächst mal fraglos annimmt. Das reflektiert das nicht, das hinterfragt es nicht. Könnte es jetzt groß anders sein? Nein, das ist mein Wir. Darauf beziehe ich mich. Erst später in unserem Leben können wir uns dann die Frage stellen, ob diese Wir-Angebote, die jetzt von außen kommen, ob wir die wirklich so gut finden, ob das wirklich so toll für uns ist, ob wir uns da wirklich damit auch vereinen sollen und ob wir nicht wirklich auch eine Möglichkeit haben, zu sagen, na, dieses Wir lieber nicht, lieber ein anderes.
Du bist Wir, der Einzelne und die Gemeinschaft. Von letzterer erfährt der Mensch, so Professor Ruppert, Zuschreibungen, Dinge, die mir zugeschrieben werden, wenn jemand mich für sich vereinnahmen will.
Und die gibt es auch in verschiedener Form. Also Zuschreibungen sind unter anderem Namen. Der Namen, den wir tragen, den haben wir uns ja nicht selbst ausgesucht. Da haben wir die Eltern uns ausgesucht. Die schreiben uns mit dem Namen möglicherweise irgendwelche Vorstellungen zu, die sie haben. Zum Beispiel gibt es ja christliche Namen. Schreibt, gibt man jemandem den Namen Mohammed oder Jesus oder Maria oder Josef. Ja. Also je nach, ne, was die Eltern damit verbinden. Und das kann manchmal harmlos sein, aber es kann auch schon eine Hypothek sein. Es könnte auch schon eine ganz große Hypothek sein. Zum Beispiel, da ist ein Kind vorher gestorben und jetzt bekommt das nächstgeborene Kind den Namen von dem gestorbenen Kind. Oder der bekommt den Namen von dem Bruder der Mutter, der im Krieg gefallen ist. Ja, solche Fälle gibt es häufig oder gab es häufig. Also Namen sind Zuschreibungen. Auch viele Eigenschaften, die man über uns sagt, ja, der ist pflichtbewusst, der ist schön, der ist klug, der ist intelligent, was auch immer. Auch das sind ja in der Regel Zuschreibungen, die von außen kommen. Kindern wird ja sehr viel zugeschrieben an Eigenschaften. Ja? Oft sind es ja Eigenschaften, was die Eltern gerne sehen würden in dem Kind. Und umgekehrt vielleicht auch furchtbar enttäuscht sind, dass er jetzt das nicht ist, was sie sich davon erwartet haben. Neulich hatten wir es auch in einem Aufstellungsprozess. Da war auch klar, dass der Vater, das war selber Kampfsportler und der war richtig so drauf, also man muss sich durchsetzen, muss stark sein. Und da war er furchtbar enttäuscht von seinem Sohn. Also immer, du bist ein Schwächling, du kannst nichts, ja, du musst noch stärker werden, du musst noch härter werden. Ne? Da wurden permanent solche Eigenschaften dem Kind zugeschrieben und natürlich wird das Kind dadurch letztendlich demoralisiert. Schulnoten sind Zuschreibungen, auch wenn man den Kindern immer glauben machen möchte, du bist ein Einzelschüler, du bist ein Fünfer, stimmt überhaupt nicht. Die Schulnote wird von außen dem Kind zugeschrieben, weil die Schule ein Interesse hat, die Kinder halt dann entsprechend den Schulnoten zu differenzieren und letztendlich auch zu selektieren. Die Schulnoten haben mit einem Kind im Grunde nichts zu tun. Sie sind ein äußeres System, das über Kinder drüber gestülpt wird. Diagnosen, was Ähnliches. Ne? Diagnosen, Krankheitsdiagnosen, ich kann das vor allen Dingen auch aus der Psychologie sagen, kein Mensch ist schizophren, kein Mensch ist borderline. Kein Mensch ist depressiv, kein Mensch hat eine Angststörung. Das sind alles Zuschreibungen. Das sind alles Zuschreibungen von einem bestimmten System, einem Denksystem, einem medizinischen Klassifikationssystem heraus auf diese Menschen. Was die Menschen wirklich sind, steht auf einem ganz anderen Blatt aus meiner Sicht. Nationalitäten. Niemand ist Deutscher, niemand ist Franzose, niemand ist Engländer, niemand ist Russe und so weiter. Das sind alles Zuschreibungen. Nationalitäten werden den Menschen zugeschrieben von den jeweiligen Instanzen, die das tun können, also den entsprechenden Regierungen dieser Länder und denen, die die Macht haben. Heute sind halt die Leute, die auf der Krim leben, sind jetzt Russen. Früher waren es Ukrainer. Da hat keiner sich irgendwie geändert. Es wird einfach zugeschrieben, dass man diese und jene Nationalität hat. Ähnliches gilt für Religionen. Kein Kind kommt als Christ, als Moslem, als Jude oder sonst was auf die Welt oder ist das, sondern diese Religion ist etwas, was dem Kind, manchmal gibt es dann Rituale, zugeschrieben wird oder einfach qua Geburt zugeschrieben wird. Du bist jetzt, weil du hier geboren bist, bist du jetzt jüdische, ein Jude, weil du jüdische Abstammung hast. Auch voll krasse, alles das sind im Endeffekt Konstrukte, geistige Konstrukte, die den Menschen übergestülpt werden. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, identifizieren sie sich damit? Das müsste dann doch ein eigener Prozess sein. Aber der erste Prozess ist erst die Zuschreibung. Der zweite wäre dann, bin ich bereit, mich mit Zuschreibungen zu identifizieren? Also Zuschreibungen bedienen einerseits ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und nur wenn ich dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit habe, bin ich auch bereit, diese Zuschreibungen sogar fraglos vielleicht zu akzeptieren. Man sollte allerdings auch vorsichtig sein, denn diese Zuschreibungen dienen auf der anderen Seite auch der Vereinnahmung. Da vereinnahmt mich jemand in sein System, mit seinen Interessen, was er will. Und gleichzeitig dienen sie der Ausgrenzung. Ja, du bist Deutscher, also bist du kein Österreicher.
Zuschreibungen können Druck ausüben und Rollenerwartungen erzeugen.
Zuschreibungen führen zu Idealisierungen und zu Entwertungen. Also der dazugehört, der ist gut und toll. Der nicht dazugehört, ist ein Asylant, ein Flüchtling, was auch immer. Kein richtiger Mensch irgendwie. Oder ein Gläubiger und auf der anderen Seite dann die Ungläubigen. Und die taugen ja nichts und die kann man ja, wie der ES so schön sagt, dann kann man dann einfach köpfen, weil das ist ja, sind ja keine wirklich richtigen Menschen. Ja, und Zuschreibungen heizen auch die Konkurrenz an unter den Menschen. Ja, die differenzieren. Du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Letztendlich sind Zuschreibungen auch die Grundlage dafür, um Feindbilder zu schaffen. Und wir wissen, wie gefährlich Feindbilder sind. Feindbilder können sehr schnell auch dann in Gewalt ausarten und Gewalttätigkeit hervorrufen. Ich bin wir, du bist wir. Also es stellt sich hier die Frage, wenn wir uns das Verhältnis zwischen ich und wir uns anschauen, wird die Herausbildung einer gesunden Identität durch Identifikationen und Zuschreibungen gefördert oder verhindert? Kann sich mal jeder so für sich die Frage stellen, wie ist es bei mir? Oder ist es wir, in dem ich lebe, mit dem ich, wo ich dazugehöre, wo ich ein Wir im Kopf habe für mich, ist dieses Wir wirklich real oder ist es fiktiv? Und gibt es tatsächlich Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen oder verschleiert dieses Wir gegensätzliche Interessen? Wo zwar getan wird, wir, aber in Wirklichkeit will jeder was anderes oder wollen die einen das und die anderen genau das Gegenteil. Also von daher ist für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich über wir nachdenke und auch über das Wir, in dem ich lebe, ist dieses Wir, hat es Gemeinsamkeiten, ist es ein konstruktives Wir oder ist es ein destruktives Wir? Deswegen komme ich so gerne hier nach Vorarlberg, weil ich das als konstruktiv erlebe. Weil ich unsere Zusammenarbeit als ein konstruktives Wir, situativ zwar nur, aber es wirkt hinaus über die Situation, weil ich das genauso erlebe, deswegen komme ich auch immer gerne hierher. Um das Thema Identität noch zu begreifen, also ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit der Frage, was ist Identität? Und teilweise stoße ich fast täglich wieder auf Nuancen und Feinheiten, wo ich merke, das musst du noch mitdenken, das gehört noch mit dazu. Und eines, was uns oft in den Therapien beschäftigt, ist die Frage, muss ich mich abgrenzen? Wie schaffe ich das, mich abzugrenzen? Wie schaffe ich das, dass andere nicht permanent mir dreinreden? Ja? Aber das ist nicht so einfach. Also Abgrenzung zum Beispiel in der Form, ich bin anders als oder ich bin besser als, ich bin gegen. Diese Formen von Abgrenzungen, stelle ich fest, führen nicht zur Identität, sondern sie führen zu Außenseitertum, Isolation oder Rebellion. Und das sind Formen, wenn man in diesen Formen lebt, kommt man nicht zu sich.
Vergleiche mit anderen können da auch eine besondere Rolle spielen. Sie können auch eine gesunde Identitätsbildung verhindern, verweist Franz Ruppert auf Erfahrungen seiner psychotherapeutischen Praxis. Wenn Kinder auf ein Konkurrenzverhalten getrimmt oder ständig mit anderen Kindern verglichen werden.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Im zweiten Teil der Fokussendung kommt Professor Franz Ruppert auf das Psychotrauma zu sprechen. Die Psyche stehe in einem wechselseitigen Austausch mit unserem Körper. Sie ist, genau wie dieser, durch eine gewisse Verletzlichkeit gekennzeichnet, so Franz Ruppert. Er nennt das Beispiel einer tiefen Schnittwunde, die womöglich zu einer Narbe führen kann. Genauso können auch seelische Verletzungen, schwere bleibende Schäden nach sich ziehen. In der Psychologie spricht man dann von einem Trauma. Der Mensch könne auf eine solche Verletzung mit Verdrängung reagieren. Er spaltet den verletzten Teil seines Ichs ab und versieht diesen dann anschließend mit einem Filter, durch den ihm das dramatische Erlebnis erträglicher vorkommt, macht der Psychotraumatologe Franz Ruppert den Sachverhalt klar. Was bedeutet ein Trauma im Zuge der Identitätsbildung?
Zunächst zur Definition. Was ist ein Psychotrauma? Psychotrauma ist eine Realität, die unsere Psyche nicht ertragen kann. Es ist zu viel, es ist zu laut, es ist zu viel Information, zu viel Emotion. Es ist zu viel Schmerz, es ist zu viel Angst, es ist zu viel Wut, es ist zu viel Scham. Alles das kann ich in meinem jetzigen Zustand nicht ertragen. Wobei man immer auch dazu denken muss, der Mensch in seinem jetzigen Zustand. Das heißt natürlich auch, ein Kind kann wesentlich weniger verkraften und vertragen an psychischen Herausforderungen als ein Erwachsener. Und vorher habe ich auch gesagt, je früher im Leben, also wenn ich vorgeburtlich solche Erfahrungen machen muss, die mich überfordern, dann ist es viel schneller, dass ich dann traumatisiert bin, als wenn ich schon geboren bin. Um zu überleben, damit ich da nicht sterbe an dieser Überlastung meiner Psyche, muss ich diese Psyche jetzt in einen Sonderzustand versetzen. Und das gelingt dadurch, indem wir dieses Unerträgliche isolieren, absondern von dem Rest des psychischen Geschehens. Und das nenne ich dann die Spaltung. Ich spalte etwas ab, was ich nicht verdauen und vertragen kann. Und das heißt, es muss sich in meiner Psyche jetzt ein Sonderprogramm entwickeln, es müssen sich Sonderstrukturen entwickeln, die nenne ich Überlebensstrategien. Überlebensstrategien, die jetzt fortlaufen, die jeden Tag seitdem das Ereignis passiert ist. Jeden Tag müssen diese Sonderprogramme sich jetzt anstrengen, die nicht für mich erträgliche Realität aus meinem Bewusstsein fernzuhalten.
Das Trauma erkenne man an den Überlebensstrategien, betont der Psychotherapeut Franz Ruppert. Man sehe das Trauma selbst nicht. Dieses sei säuberlich weggepackt.
Meine Psyche hat jetzt nicht nur die Aufgabe, nimm mal auf und schau, was ist alles so los und guck mal, wie geht's dir damit und mach dir da so deine Gedanken. Ja? Sondern ein großer Teil meiner psychischen Kapazitäten ist jetzt gebunden dafür, um das, was an dramatischer Erfahrung da ist, um das wegzudrücken. Ja? Kann man sich vorstellen, wie schnell man da auch erschöpft sein kann, schon unter ganz normalen Umständen. Es ist gar nicht viel los, aber ich bin erschöpft, weil meine Psyche ganz viel leisten muss, um das Trauma aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Und das Ergebnis dieses Prozesses ist eben ein Verlust unserer Ganzheit. Und das mache ich dann immer mit diesem Modell klar. Die Gesamtpsyche, die vorher ganz war, spaltet sich jetzt auf in drei verschiedene Unterstrukturen. Wir haben trotz allen Traumas, trotz aller traumatischen Erfahrungen, haben wir immer noch gesunde Anteile. Also ich arbeite mit Menschen, die haben wirklich, wirklich viel erlebt. Trotzdem haben sie immer noch psychische, gesunde Strukturen. Also das ist erstmal so die gute Botschaft, weil sonst ist es ja auch so, und die meisten Menschen denken ja, Trauma, das ist der Super-GAU. Also wenn du traumatisiert bist, dann ist alles verloren. Also lieber nicht zu sagen, ich bin traumatisiert, weil dann ist ja alles vorbei. Und das stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ja? Jeder Mensch, obwohl er traumatisiert ist, hat nach wie vor eine gesunde Psyche. Aber diese gesunde Psyche kämpft eben in sich selber, weil die traumatisierten Anteile da sind, die man weghalten muss, und weil wir dann diese Überlebensstrategien haben, die jetzt kämpfen, damit die traumatisierten Anteile auch unten gehalten werden. Also so bildlich kann man sagen, der Deckel drauf ist. Dass der Deckel auf diesen Traumaerfahrungen, Traumaerlebnissen wirklich ordentlich zugeschraubt ist, kostet viel Anstrengung und viel Energie. Aber so ist es der Normalfall. Der Normalfall auch, so wie ich Menschen in der Therapie erlebe, so wie es auch bei mir selber ausschaut, diese Dreiteilung in uns. Ne? Diese Dreiteilung von, wir haben gesunde Anteile, traumatisierte Anteile und Trauma-Überlebensstrategien. Und wenn wir therapeutisch arbeiten, ploppen die alle hoch.
sieht man dann in dem Anliegen, das jemand formuliert, ah, das ist jetzt ein gesunder Anteil von ihm, da kommt jetzt ein Überlebensanteil zum Zuge, wird sichtbar und dort sehen wir da möglicherweise die Traumastrukturen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur wissen, wie es richtig wäre, sondern wir müssen auch wissen, was Psychotrauma-Überlebensstrategien sind. Jeder Psychotherapeut aus meiner Sicht, ja, müsste oder muss Überlebensstrategien studieren. Er muss wissen, dass es die gibt und er muss wissen, auch in welchen Formen und Erscheinungsformen sie auftreten können. Weil Trauma erkennen wir an den Überlebensstrategien. Meistens ist das Trauma selber, also der traumatisierte Anteil, der ist ja weggepackt. Was wir sehen, was wir in unserem täglichen Leben sehen, was wir zum Ausdruck bringen, was wir bei anderen Menschen erkennen, sind deren Überlebensstrategien. Also wenn jemand trinkt zum Beispiel, wenn er zu viel trinkt, wenn er zu viel Alkohol trinkt, ist eine Trauma-Überlebensstrategie, lässt den Rückschluss zu, aha, der muss wohl ein Trauma in sich kompensieren. Und Ähnliches gilt für sämtliche psychische Auffälligkeiten. Übermäßige Ängste, Panik, Depressivität, all das, was die Psychologie, die Psychiatrie so auflistet in ihren verschiedenen Katalogen, sind im Endeffekt Überlebensstrategien und lassen den Rückschluss zu sagen, da muss also auch ein Trauma dahinter liegen. In diesem neuen Buch, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, haben wir auch das Gleiche versucht für körperliche Symptome. Ja? Also Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Herzschmerzen, Magen und so weiter, durch den ganzen Körper, die ganze Symptomatik des Körpers. Auch das kann man so sehen, es sind Symptome, Überlebenssymptome des Körpers, die sich hier ausdrücken und möglicherweise steckt dahinter ein Psychotrauma.
Nehmen wir die vier Begriffe Identität, Liebe, Sexualität und Trauma. Wie geht das Trauma der Identität fast ganz automatisch ins Trauma der Liebe hinein? Franz Ruppert spricht von einer Psychotrauma-Trias, einer Dreiheit von Traumata.
Nicht gewollt sein, nicht geliebt sein und nicht geschützt worden sein. Also viele Menschen haben das erlebt in ihrem Leben. Ich wurde nicht gewollt, ich soll gar nicht da sein, ich wurde nicht geliebt, habe keine Liebe erfahren und ich bin auch nicht vor Gewalt geschützt worden. Ja, was ist es nun, dieses Trauma der Identität? Braucht es auch wieder eine Definition, die klingt zunächst mal ein bisschen sperrig. Ich bin da und es gibt eine existenzielle Abhängigkeit von einer anderen Person oder auch Institution. Meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen Person, Institution können nicht gleichzeitig da sein. Es widerspricht sich. Das heißt, ich muss mich, das heißt vor allem mein gesundes Ich und meinen gesunden Willen aufgeben, um in der Beziehung mit dieser Person, Institution bleiben zu können. Ganz praktisch zusammengefasst oder ganz konkret, meine Mutter will nicht mit mir schwanger sein, mich gebären und mich als Kind haben. Ein fundamentaler Widerspruch. Ich bin da, mich gibt's, bin ja gezeugt worden, die Verschmelzung von Ei und Samenzelle hat stattgefunden, aber von außen kommt jetzt ein Nein. Ich habe ein Ja, ich will leben, ich bin da, da ist eine riesen Lebensenergie, da ist ein riesen Lebenspotenzial da, aber von außen kommt der Deckel. Jetzt heißt, nö, eigentlich sollst du nicht da sein. Und das erfordert einen Anpassungsprozess von Anfang an. Und das kann bereits mit der Einnistung schon beginnen. Und wir haben auch Prozesse, therapeutische Prozesse, wo wir gemerkt haben, mit wie viel Widerstand jemand kämpfen muss, damit sich dieses Befruchte, der überhaupt an einem Platz in der Gebärmutter einnisten konnte. Also dieses Trauma der Identität heißt, ich muss das Fundamentalste der Identität, nämlich mein eigenes Ich und mein eigenes Will, muss ich erstmal parken, muss ich zur Seite schieben, muss ich sagen, da kommt es jetzt nicht darauf an, was du willst, da kommt es jetzt nicht darauf an, was deins ist, sondern es kommt erstmal darauf an, dass du dich anpasst, dass du den Weg findest, mit diesem Nein, das von außen kommt, umzugehen, sodass du trotzdem da sein kannst, dass du überleben kannst, zumindest überleben kannst. Da kommen wir in diesen Bereich rein der Überlebensstrategien. Also Frage, welche Formen von Überlebensstrategien gibt es nun bei einem Identitätstrauma? Also das heißt, Überlebensstrategien bei einem Identitätstrauma sind, sich völlig zu identifizieren. Keine Differenz mehr zu machen mit dem, was im Außen ist. Also mit einer anderen Person, mit einer Rolle, mit dem Beruf, mit der Familie, mit der Herkunft, mit einer Beziehung, mit anderen Institutionen, Religionen, Ländern und Prinzipien. Also, immer Vorsicht, wenn ich merke, ich könnte gar nicht ohne. Ich könnte gar nicht ohne meinen Glauben. Ich könnte gar nicht ohne meine Nationalität. Ich könnte gar nicht ohne meinen Partner. Vorsicht, zumindest ein Ausrufezeichen, es könnte eine Überlebensstrategie für das Trauma der Identität sein. Einfach mal so als zum Nachdenken für jeden von uns. Ja, und das gibt es jetzt in verschiedenen Varianten und verschiedenen Formen. Das sind alles Erfahrungen aus der Therapie. Also ich erzähle jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das, was in den Therapien so vorkommt. Ne? Also sich mit dem Willen, dem Ich und dem Willen eines Täters identifizieren. Ich war gestern in einer Arbeit, gibt mir die Klientin den Begriff, was hat mein Vater mit mir gemacht? Das war so der Satz in etwa, gibt sie mir das Schild Vater. Als erstes denke ich mir, naja, gibt es mir einen Mann, bin ich also dann der Vater. Ich habe immer versucht, in diese Rolle reinzukommen, reinzudenken. Ich habe nicht gemerkt, ich schaff das nicht. Ich bin sie. Und habe ich gemerkt, ja, ich bin eine Identifikation von ihr mit dem Vater. Sie will von ihrem Vater Anerkennung haben. Sie will, dass er sie sieht. Macht er nicht, hat er nicht gemacht. Aber ich wollte das. Und dann kamen so Botschaften, ja, du bist sowieso unfähig, dies und jenes. Und dann bin ich immer mehr in die Depression versunken. Also, da war ganz klar, da war schon allein in dem Begriff Vater ist nicht der Vater wirklich, sondern ihre Identifikation mit dem Vater. Eine andere Person tatsächlich in diesem Prozess war dann der Vater. Und natürlich ist es, sagen wir so, fast so ein Super-GAU. Ja, wenn ich feststelle, auf meinem Ich sitzt nicht ich, ist nicht mein Ich, sondern ich einer anderen Person. Meine Mutter, mein Vater, wie auch immer. Oder auch auf meiner Willensposition ist nicht mein eigenes Ich, sondern der Wille eines anderen. Und das Gefährliche dabei ist, und das Bedrohliche dabei ist, ist oft das Ich und das Will eines Täters. Jemand, der mir was angetan hat. Jemand, der gegen mich ist. Das ist das Brenzliche und das Bedrohliche. Mein Ich und mein Will ist identifiziert mit einem Täter, Ich und Will. Eine andere Überlebensstrategie, die ich auch immer wieder feststelle, auch neulich bei einer Frau mit ganz schlimmer Kindheit und alles, da war dann eine Vierjährige und die hat immer gesagt, ich bin etwas Besonderes. Ich bin eine Prinzessin. Ja, sieht denn das keiner? Es muss doch endlich mal einer kommen und das sehen. Also diese Entwertung, dass ich eigentlich ja gar nicht da sein soll, dass ich nichts wert bin und so, dieser Entwertung wird dann oft was entgegengesetzt, wie so ein, ja, ich bin ganz viel wert. Ich bin richtig besonders. Ich muss auch etwas Besonderes sein. Ich muss jetzt ein ganz besonderer Mensch sein. Ja? Ich muss eine Prinzessin sein. Ich muss ein König sein. Ja? Eben als Ersatz, die Betonung von Ehre und auch Würde, ja? Als Ersatz für das nicht vorhandene Selbstwertgefühl. Was dann natürlich auch bedeutet, sobald du jemanden dann angreifen würdest in seiner Überlebensstrategie, fühlt er sich sofort beleidigt, ist er sofort total stinkig und sauer und sagt, ja, was fällt dir ein? Also es gibt ja Leute, die überziehen jeden mit Prozessen, der auch nur irgendein schlechtes Wort über sie äußert. Also und das nennen wir dann von der klinischen Psychologie her narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also diese Überbetonung von Selbstwert.
Der Mann mit seiner Überbetonung von Selbstwert ist nicht nur ein vordergründig narzisstisch gestörter, sondern ein hochtraumatisierter Mensch, der nicht gewollt, nicht geliebt und nicht geschützt wurde. Franz Ruppert hat dessen Biografie in seinem jüngsten Buch »Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft?« aufgearbeitet.
Das ist der Anders Behring Breivik, der hat am 23. Juli 2011 in Norwegen hat er da 77 junge Menschen da erschossen auf dieser Insel Utøya. Und nachher hat er dann dieses Lächeln auf. Ne? Ist auch interessant. Also diese narzisstische Persönlichkeit wird so beschrieben, in der Diagnostik hat jemand ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit, übertreibt etwa Leistungen und Talente, erwartet ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden, ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe, glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und nur von besonders oder hochgestellten Menschen oder Institutionen verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen, benötigt exzessive Bewunderung und legt ein Anspruchsdenken an den Tag, das heißt, hat übertriebene Erwartungen auf eine besonders günstige Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Das Interessante ist ja auch bei Anders Behring Breivik, dass er dann sich beschwert hat über die Haftbedingungen, ne? Und klagt und Rechtsanwälte beschäftigt und, ja, und er wird ja ganz ungerecht hier behandelt. Ne? Kein Denken daran, ja, was er anderen Menschen angetan hat. Ich werde hier ungerecht behandelt. Und so jemand ist auch nicht zu überzeugen, ne? Mit Argumenten und sonst was. Geht überhaupt nicht, weil der ist so traumatisiert, der muss so viel abspalten, dass er Zuflucht nimmt zu diesen Strategien, zu diesen Überlebensstrategien. Es gab einen Moment in der Befragung, also nach diesem Attentat, wo ein Polizist, der ihn verhört hat, gesagt hat, ja, warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das jetzt gemacht? Da hat er gesagt, wissen Sie, wenn du so viel Schmerz in deinem Herzen trägst, dann musst du töten. Da war er für einen Moment klar. Da war es ganz klar. Es geht um seinen eigenen Schmerz in seinem Herzen. Und deswegen tötet der andere.
Es gibt neben der Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung auch das Aufgehen in einer Aufgabe für andere. Der Mensch, der von sich sagt, eigentlich bin ich nichts wert. Andere sind viel besser.
Und das nennt man dann in der klinischen Diagnostik die abhängige Persönlichkeitsstörung. Auch da ist es manchmal ganz gut, genauer hinzuschauen, was ich da alles aufsummieren kann. Also wenn dieses Muster vorliegt, wenn diese Überlebensstrategie-Muster vorliegt vom Trauma der Identität, kann es so aussehen, bei den meisten Lebensentscheidungen wird an die Hilfe anderer appelliert oder die Entscheidung wird anderen überlassen. Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht, und unverhältnismäßige Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen anderer. Mangelnde Bereitschaft zur Äußerung angemessener Ansprüche gegenüber Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht. Unbehagliches Gefühl beim Alleinsein aus übertriebener Angst, nicht für sich allein sorgen zu können. Häufig Angst, von einer Person verlassen zu werden, zu der eine enge Beziehung besteht, und auf sich selbst angewiesen zu sein. Eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen, ohne ein hohes Maß an Ratschlägen und Bestätigungen von anderen. Ich glaube nicht, dass es von Haus aus geschlechtsspezifisch ist. Aber es gibt Kulturen, die fördern das, dass die Männer eher in die eine Richtung gehen, in dieses, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin der Tollste, und Frauen eher in die andere Rolle gehen. Ich mache nur das, was ich muss. Ich bin dienstbar, ich bin zu jedem Dienst bereit, ja, und sich damit zum Objekt machen. Während die einen die anderen zum Objekt machen, ist hier die umgekehrte Darstellung, ich lasse mich von anderen zum Objekt degradieren. Ja, daraus kann auch sowas wie so ein Helferidealismus entstehen, ja, dass man dann meint, ich muss immer dafür sorgen, dass es den anderen gut geht, ja, ich muss immer für andere da sein, ich darf nicht gucken, was ich brauche und was ich will, sondern ich muss mich sozusagen im Endeffekt aufopfern für die anderen.
Es gibt auch noch eine Überlebensstrategie, in der man sich selbst und den Körper zum Objekt macht. In der Drogensucht, aber auch im Sport gäbe es dieses Phänomen. Der Körper werde etwa für eine Goldmedaille instrumentalisiert. Und wie erkennt der Therapeut diese Identitätsstörung und das gesunde Ich auseinander?
Und das ist relativ einfach. Das gesunde Ich, wenn es da ist, ist präsent, ist ruhig, sagt, okay, das schauen wir uns jetzt an. Da gehen wir mal genauer hin, was ist da alles los, und es dominiert nicht. Sobald in einem Prozess eine Ich-Funktion dargestellt wird, die dominant ist, weiß ich sofort, das kann das gesunde Ich nicht sein. Ein Ich, das dann Forderungen stellt und du darfst nicht und beleidigt ist und so, das ist kein gesundes Ich, ist sofort klar. Also das gesunde Ich ist präsent, aber nicht dominant, ist wohlwollend, zugewandt, es kritisiert nicht, verurteilt nicht, sondern sagt, ja, so ist es, so sind wir, das ist ja auch unsere Geschichte. Ist realistisch auch in dem, was man erreichen kann. Also diese Überlebens-Ich-Strukturen, Funktionen sind völlig unrealistisch. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, das sind ja alles Programme, die müssen zum Scheitern verurteilt sein. Also wenn jemand so in dieser Weise auftaucht, seine ganzen Projekte, ob das ein Familienprojekt ist, ob das ein Industrieprojekt ist, ob das jetzt ein politisches Projekt ist, mit so einer Haltung scheiterst du früher oder später. Du fährst den Karren an die Wand. Das geht gar nicht anders, weil du nicht in Kontakt mit der Realität bist.
Am Schluss geht es in einer Art Resümee um die Traumakonfrontation. Franz Ruppert nennt sie identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Dabei soll die eigene Identität bewusst gemacht werden. Dabei ist klar, dass wir uns täglich neu wandeln. Die Identitätsentwicklung unter diesem Blickpunkt ist nie abgeschlossen. Der Klient werde eingeladen, seine gesunden Ich-Anteile und seinen Willen anzuschauen, was er für sich will. Der Klient sei es, er entscheidet, ob es gelingt, wieder in die Ganzheit seines Individuums zurückzukommen.
Praktisch sieht es so aus, ich habe immer schon ein bisschen was angedeutet, keine Vorgespräche, was ist dein Anliegen, schreib's hin. Es gibt nur eine einzige Einschränkung, die ist quantitativer Natur, mittlerweile sage ich 7. Nicht mehr als 7 Informationseinheiten. Da zählen dann Kommas und Punkte dazu, Fragezeichen, Ausrufezeichen, aber bitte nicht mehr als 7. Das hat einfach die praktische Erfahrung gezeigt. Ich habe es eine lange Zeit, auch längere Zeit jetzt experimentiert zugelassen, ohne Beschränkung, habe gemerkt, es überfordert, es ist zu viel, da wird zu viel reingepackt, sind viel zu viele Überlebensstrategien auf einmal, viel zu viele Baustellen, die auf einmal aufgemacht werden. Die Beschränkung ist heilsam, die Beschränkung tut gut und deswegen diese Einschränkung auf 7. Also nicht mehr als 7 Informationseinheiten, in der Regel sind es Worte, aber es könnten auch Zeichnungen sein. Dann identifizieren wir eben auch, was diese einzelnen Elemente der Zeichnung dann sind. Dann werden diese Worte auf kleine Post-its geschrieben, kleine Namensschilder, auf die kleben wir dann die Post-its und verteilen die dann in der Gruppe und geben, ohne dass die Personen irgendwas wissen müssen von dieser Person, bekommen sie diese Informationen und dann geht der Prozess los. Erst ein nonverbaler Prozess. Nach 1-2 Minuten ist die Grundstruktur dieses Anliegens klar. Dauert in der Regel nicht länger. Und dann gehen wir in die Abfrage, dann fragen wir die einzelnen Personen, fragen wir, was erlebst du in der Resonanz, was erlebst du? Und darüber klärt sich dann auf, um was es geht, klärt sich auf, was hat es mit der Traumabiografie zu tun, in welchen Bereich kommen wir, ist es vorgeburtlich, ist es geburtlich, ist es etwas nach der Geburt und so weiter. Das klärt sich alles auf wirklich wunderbare Art und Weise, klärt sich das dann auf und ermöglicht eben diese Schritte, die ich vorher beschrieben habe. Und das heißt eben dann, dass dann Herz und Verstand wieder Hand in Hand gehen können. Ja, das wäre es von meiner Seite mit der Einladung. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für Ihr Dasein. Dankeschön.
Das Trauma der Identität. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Teilwiedergabe eines Vortrags des Psychotraumatologen und Psychotherapeuten Professor Franz Ruppert, den er im Rahmen der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch gehalten hat. Noch der Hinweis auf angesprochene Literatur und Bücher von Franz Ruppert. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Wie Täter-Opfer-Dynamiken unser Leben bestimmen und wie wir uns daraus befreien, erschienen bei Klett Cotta. Symbiose und Autonomie. Symbiose, Trauma und Liebe jenseits von Verstrickungen bei Kösel erschienen. Und mein Körper, mein Trauma, mein Ich. Anliegen aufstellen, aus der Trauma-Biografie aussteigen. Herausgegeben von Franz Ruppert und Harald Banzhaff, erschienen im Kösel Verlag.
Fokus mit Johannes Schmiedle.
Interessant ist, wie Professor Ruppert die Frage der Identität, des Subjektseins, aber auch welche Rolle Identifikation und die Zuschreibungen im Leben spielen, bei denen andere Menschen uns sagen wollen, wie ich sein soll. Bemerkenswert auch die Überlebensstrategien, jene der Verleugnung der Realität und andererseits die übersteigerte Idealisierung. Hören Sie an dieser Stelle noch einen kurzen Ausschnitt aus der Publikumsrunde nach dem Vortrag mit Professor Franz Ruppert.
Wenn ich weiß, ich habe ein Trauma, also wenn es durch eine Aufstellung klar wird, wie kann ich das lösen? Das ist doch sehr schwierig. Wie geht das vonstatten?
Meine Methode ist einfach, ich sage immer, lad ein, schreiben Sie ein Anliegen hin, begrenzen Sie es auf 7 Informationseinheiten, das ist erstmal genug. Sie kriegen so viel Informationen über sich, ja, durch diesen Prozess, dass Sie wissen, okay, da geht's lang, das ist möglich, das ist nicht möglich, je nachdem, welche Traumatisierungen vorliegen, was vorgeburtlich ist, was geburtlich ist, was nachgeburtlich und so weiter. Da muss man sich dann so Schritt für Schritt rantasten auch. Aha, das ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Es ist echt lohnend. Weil sonst schleppt man ja diese Wackersteine die ganze Zeit mit sich im Rucksack mit und es wird immer schwerer. Ja? Je älter man wird, umso mehr geht einem dann die Kraft irgendwann aus.
Was ist, wenn bereits die Eltern traumatisiert wurden, wenn sie nicht geliebt wurden? Wie kann das ein Kind durchbrechen?
gar nicht. Da gibt es überhaupt nichts zu durchbrechen. Gibt es überhaupt nichts. Kann man nur anerkennen, kann man sagen, ja, okay, meine Eltern sind traumatisiert. Denen ging schlecht. Deswegen konnten sie mir als Gegenüber auch nicht das Gegenüber sein, was ich hätte gebraucht für eine gesunde Identitätsentwicklung. Habe ich so meine eigenen Traumatisierungen dadurch abbekommen. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich für mich diese Wunden heile, die da in mir entstanden sind. Wenn meine Eltern ihre Wunden heilen wollen, dann müssen sie selber tun. Dann müssen sie selber etwas tun, damit sie, und ich sage es nie zu spät, ich habe in meiner Praxis auch schon ältere Leute, ja, teilweise über 80, die kommen und an sich arbeiten. Es ist nicht zu spät. Und es ist besser, das zu machen, bevor man dement wird. Weil auch Demenz ist eine Trauma-Überlebensstrategie, habe ich festgestellt. Ja? Dann geht dann gar nichts mehr. Im Endeffekt kann man schon sagen, auch das ist dieses, dass wir damit aufhören, die Folgen unserer Traumatisierungen anderen Menschen aufzuhalsen. Andere Menschen dafür verantwortlich zu machen. Von anderen Menschen zu meinen, sie müssten jetzt dafür da sein, damit ich mein Trauma aushalte, statt es zu bewältigen. Das ist nicht fair. Das ist im höchsten Maße eigentlich unsolidarisch. Ja? Eine Solidargemeinschaft entsteht aus meiner Sicht dadurch, dass jeder sich auf die beste Weise um sich selbst kümmert. Dadurch entsteht wirkliche Solidarität. Wenn ich sozusagen meine Überlebensstrategien, ja, benutze, um es einer anderen Person oder Gemeinschaft aufzuhalten, ne, das ist unfair. Die anderen leiden zu lassen dafür, dass ich nicht selbst mit mir auseinandersetze. Das ist unfair.
Das Trauma ist eine tiefe Wunde, eine seelische Verletzung, die einen Menschen ein Leben lang beeinträchtigen kann. Professor Franz Ruppert plädiert dafür, sich dem Trauma zu stellen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Mit dieser Empfehlung verabschieden wir uns ins Wochenende. Wir, das sind Tonmeister Christoph Holzer und Johannes Schmiedl als Gestalter der Fokussendung. Danke für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut.